Direkt aus Europa, Nummer 329, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Elke Durak. Guten Morgen. 7.50 Uhr ist es. Sie hören den Deutschlandfunk. Der Thomanerchor Leipzigs gehört zu den weltberühmten und auch den ältesten Knabenchören überhaupt. Mit seinem 800-Jährigen in 4 Jahren könnte es aber Probleme geben, denn dem Chor geht der Nachwuchs aus. Weniger Kinder, vernachlässigte musische Bildung. In welchen Familien singt man schon noch? Jedenfalls sind es zu wenige. Dem will man begegnen mit einem Campus Forum Thomanum. Man lockt die Eltern und die Kinder mit einem modernen, international ausgerichteten Bildungszentrum. Und unsere Landeskorrespondentin in Sachsen, Alexandra Gerlach, sie nimmt uns jetzt mit in die Villa Thomana zu den jungen Thomanern.
Keine Ahnung, vielleicht wird uns da drinnen was Neues überraschen, was wir hier drüben noch nicht haben.
Dadurch, dass wir das Haus haben, ziehen wir alle sozusagen um. Und ja, ich denke, das wird ein bisschen schöner als jetzt so viele auf einem Haufen.
Tobias und Arthur sind 2 von 97 Thomaner Chorknaben. Beide sind erst 1 Jahr dabei. Sie leben im Alumnat, also dem Internat des Thomaner Chores, und sind mit Feuereifer bei der Sache.
Also mir bedeutet das Singen schon ziemlich viel. Vor allen Dingen, ich finde es sehr toll, dass wir auch in fremde Länder reisen, um dort zu singen.
Bis nach Japan ist Arthur mit den Thomanern gereist. Er will auf jeden Fall dabei bleiben. Tobias ist sich da noch nicht so sicher. Doch an diesem Tag spielt das auch keine Rolle. Die beiden kleinen Chorsänger haben soeben die festliche Einweihung des neuen Forum Thomanum durch einen Choral mitgestaltet und sitzen nun ein Brötchen mümmelnd auf einer der neuen Parkbänke an der Villa Thomana, dem künftigen Probenzentrum für den Chor. Eine prachtvolle, nach italienischem Vorbild errichtete Villa, die im Innenraum mit reichhaltigen Kassettendecken und Wandmalereien versehen ist. Der Thomaskantor Christoph Behler ist begeistert.
Dieses wirklich sehr edle Haus wird vor allen Dingen dazu dienen, bestimmte Dinge aus dem Alumnat herauszulösen, wie Unterrichtsräume, Übräume, ein Kammermusiksaal, der hier entsteht, auch mein Büro wird hier sein. Und dadurch wird im Alumnat mehr Raum gefunden für Wohnraum für die Thomaner. Es werden also 2 Etagen noch ausgebaut, dass die Thomaner dort auch wohnen können und eben großzügiger als bisher wohnen können.
Das neue Forum Thomanum mit seinem international ausgerichteten Bildungszentrum, das sich um den Thomaner Chor und die Thomasschule gruppiert, hat jedoch mehr vor, als lediglich die Wohn- und Freizeitmöglichkeiten der Chorknaben zu verbessern. In einer mehrheitlich atheistisch geprägten Umgebung und auch als Folge schwacher Geburtenraten fällt es schwer, genügend Nachwuchs für den Chor zu finden. Außerdem beklagt der Thomaskantor, dass in den Familien immer weniger gesungen wird.
Dadurch sind wir ja überhaupt dazu gekommen, dass wir sagen, wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Wir müssen also selbst dafür sorgen, dass musikalische Kinder auch wirklich ausgebildet werden, schon frühzeitig, wo sich also noch sehr viel schneller ausbilden lässt, als es später der Fall ist.
Somit wird die neue Kindertagesstätte im Forum Thomanum, die sich hochmodern und doch sehr organisch in den unter Denkmalschutz gestellten Garten der Villa Thomana einpasst, ein Hort der musischen frühkindlichen Erziehung sein. Und nicht nur das. Das Konzept für die rund 100 Kinder, die ab dem 2. Juni diese Kindertagesstätte tagtäglich besuchen werden, sieht eine zweisprachige Betreuung vor. Deutsch-Englisch und Deutsch-Italienisch werden die Umgangssprachen sein. Auch sonst unterscheidet sich der helle kubische Bau deutlich von landläufigen derartigen Einrichtungen. Wie ein Schiff liegt er im Garten der Villa, umgeben von einer großzügigen Holzveranda. Bodentiefe Fenster in den puristischen Räumen erlauben den Kindern auch im ersten Obergeschoss einen uneingeschränkten Blick nach draußen. Innen kein bunter Schnickschnack, stattdessen eigens entwickelte mobile und kindgerechte Möbel in gedecktem und freundlichem Weiß-Grau und Holztönen. Für die künftigen Krippenkinder stehen handgeflochtene Weidenkörbchen für den Mittagsschlaf bereit. Die 100 Plätze sind schon ausgebucht. Glücklich ist, wer einen ergattert hat, so wie dieser junge Vater.
Ja, wunderbar. Wir schicken unsere Kinder auch hin in die Kita und finden diese Schwerpunkte, die gesetzt werden, sehr gut. Also gerade auch das christliche Prägung, die musische Prägung, die sprachliche Prägung, all das fördert, glaube ich, die Kinder sehr gut.
Noch vor etwas mehr als einem Jahr war das Areal rund um die Villa an der Sebastian-Bach-Straße in einem bejammernswerten Zustand. Ebenso wie weite Teile der Straßenzüge rund um die dringend sanierungsbedürftige Lutherkirche. Für den Pfarrer der Thomaskirche, Christian Wolf, der sich seit Jahren intensiv für die Umsetzung der Idee des Forum Thomanum eingesetzt hat, ist das Projekt ein wichtiges Mittel, um nicht nur innerkirchlich wirken zu können, sondern auch atheistisch geprägten Familien einen Zugang zur geistlichen Musik und deren christlicher Botschaft zu eröffnen. Dabei ist eine Aufnahme beispielsweise in die Kindertagesstätte nicht an Bedingungen gebunden. Die Kinder müssen nicht getauft sein, betont Pfarrer Wolf und versucht zugleich, mögliche Vorurteile zu entkräften.
Wir geben den Menschen, den jungen Menschen, den Kindern, den Familien eine wunderbare Botschaft weiter. Und wie sie damit umgehen, das geben wir ja nicht vor, sondern das ist Sache der einzelnen Menschen.
Angesichts der neuen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten in der frisch eingeweihten Villa Thomana bedauern es die älteren Thomaner schon jetzt, dass sie, die als kleine Steppkes noch viele Jahre in den großen Schlafsälen des Alumnates gewohnt haben, von den neuen Möglichkeiten nicht mehr profitieren werden, dass sie als Abiturienten schon bald aus dem Chor ausscheiden.
Begeistert, ja. Es ist recht schön, dass die Übräume größer sind, dass es viel lichtdurchfluteter ist als dort drüben. Also man hat mehr Tageslicht und die Räume sind schöner, ganz einfach auch.
Die Übräume im Forum Thomanum sind einfach schöner, sagen die Jungs. Das war eine Reportage aus Leipzig von unserer Landeskorrespondentin in Sachsen, Alexandra Gerlach. 7.58 Uhr ist es. Sie hören den Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Christoph Heinemann. Guten Morgen. Dr. Michael Winterhoff ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Praktiziert in Bonn und sucht in einem Buch Antwort auf die Frage, warum unsere Kinder Tyrannen werden. Er warnt vor Eltern und Erziehern, die Kinder zu Partnern aufwerten, die sie aufgrund ihres Entwicklungsstandes nicht sein können. Guten Morgen, Herr Winterhoff.
Ja, guten Tag, Herr Heinemann.
Woran erkennt man tyrannische Kinder?
Wenn man gesunde Messlatten nimmt, würde ein dreijähriges Kind sich schon auf die Eltern einstellen. Ein fünfjähriges Kind würde jeden Auftrag gerne und gleich für die Mutter erledigen. Der Fünfjährige deckt den Tisch für die Mutter. Wir haben jetzt immer mehr mit Kindern zu tun, die dieses nicht leisten, sondern die sich eben verweigern, auch noch im Alter von 5, 7, 8 oder 10 Jahren. Wir haben immer mehr Kinder, die verweigern, sich anzuziehen, auszuziehen, den Tisch zu decken oder auch Hausaufgaben zu machen.
Aber Trotz gehört doch zur Kindheit.
Ja, Trotz gehört schon in ein Alter rein, aber eher 2 bis 3 Jahre, aber nicht mehr im Alter von 7. Also wie gesagt, das Kind würde ja für die Mutter alles tun, über die Beziehung.
Warum werden Kinder zu Tyrannen?
Das Problem, das wir haben in Deutschland, ist, dass immer mehr Kinder psychisch nicht mehr reifen können. Die Fehler liegen auf der Erwachsenenseite, das heißt immer mehr Erwachsene sehen in Kindern Partner. Es gibt auch immer mehr Erwachsene, die wollen von Kindern geliebt werden. Es kommt dadurch zu einer Machtumkehr und das Kind hat keine Chance auf Entwicklung.
Inwiefern?
Ja, wir müssen reden über Psyche. Das heißt also vom Grundsatz her haben Sie und ich die gleich aufgebaute Psyche. Wir sind ja auch zu vergleichbaren Leistungen in der Lage. So können wir arbeiten gehen, Beziehungen leben, Gefühle einschätzen und steuern, Gefühle anderer einschätzen und steuern. Und diese Psyche, die wir brauchen, um so leben zu können, muss aufgebaut werden. Das heißt, die wird nicht vererbt und die kommt auch nicht automatisch. Und die Psyche sitzt im Gehirn, besteht also aus Nervenzellen und diese Nerven müssen trainiert werden. Gehen wir in einen anderen Bereich, lesen, schreiben. Ich brauche dasselbe A an der Tafel wie im Heft und schreibe A, A, A. Dann wird aus einem Zufallsprinzip heraus eine Nervenzelle sich bereit erklären, für das A zuständig zu sein. Und die müssen sie jetzt 3 bis 5 Jahre trainieren, bis sie in der Lage ist, automatisch in jeder Handschrift ein A zu erkennen. Das heißt, psychische Funktionen wie Frustrationstoleranz, die Fähigkeit, Frustrationen auszuhalten, eine Gewissensinstanz, soziale Fähigkeiten, die müssen eintrainiert werden. Und das ist auf der partnerschaftlichen Ebene nicht möglich. Es herrscht heute die Vorstellung vor, dass man überreden und begreiflich machen erziehen könnte. Gehen wir in einen anderen Bereich. Es ist letztendlich egal, ob die Nervenzelle in der Psyche sitzt oder im Bewegungsbereich. Es ist die gleiche. Sagen wir mal, Sie wollen Tennis erlernen. Dazu werden Sie circa 10 Jahre brauchen. Ein Trainer, der Sie sieht als Schüler, der Sie coacht, falsche Beinhaltung, falsche Armhaltung, der Ihnen viele Übungen auferlegt, wo Sie sich fragen, was hat das mit Tennis zu tun. Übertragen wir die Verhältnisse von heute auf Tennis, wäre das ein Trainer, der würde Ihnen erklären, wie man Tennis spielt. Er spielt Ihnen ein paar Mal vor und erwartet dann, dass Sie Tennis spielen können. Und wenn Sie dann den Ball nicht übers Netz schlagen, ist er enttäuscht oder sagt, Sie taugen nichts. So geht man heute in vielen Bereichen mit Kindern um und wundert sich dann, dass diese psychischen Funktionen sich nicht bilden. Das heißt, es geht, wenn Sie Kinder haben, gar nicht um die Frage, Regeln einzubauen, dass diese Kinder, also sagen wir mal, hören und funktionieren. Sie wollen Psyche aufbauen und das ist ein vollkommen anderer Prozess und der kann überhaupt nicht gehen über Ratio.
Was ist die Alternative zum Partnerschaftlichen?
Dass man ein Kind als Kind sieht. Das heißt, ein Tennistrainer, der kann ja 30 Jahre jünger sein als ich, der kann sich auch mit mir duzen, aber auf dem Tennisplatz bin ich eindeutig sein Schüler. Das heißt, er sieht mich als Anfänger und wird eben entsprechend mich führen, mich lenken, mich spiegeln. Wenn Sie ein Kind als Kind sehen, werden Sie selbstverständlich 12 Jahre leisten, bis das Kind duschen kann. Sie müssen ja sehen, wir duschen automatisch. Wenn Sie mich fragen, haben Sie sich die Schulter gewaschen, kann ich Ihnen beruhigenderweise sagen, ja, aber ich bin während des Duschens in Gedanken. Das heißt, eine Mutter, die das Kind als Kind sieht, wird es 5 Jahre baden. Zwischen 5 und 7 wird sie Anleitung geben, daneben stehen und zwischen 7 und 12 kommt sie immer wieder dazu. Du hast noch Shampoo im Haar, du musst die Füße waschen, komm, wir schneiden die Fußnägel. Eine Mutter, die das Kind als Partner sieht, wird erklären. Der 5-Jährige wird sagen, Mama, ich kann schon duschen. Er wird auch sehr gut duschen, weil er ja der Mama beweisen will, dass er duschen kann. Aber in Wirklichkeit kann er nicht duschen und die Mama schickt ab dann den Partner nur noch zum Duschen. Ergebnis ist, ich untersuche sehr viele Kinder heute aus besten Elternhäusern, die letztendlich nicht wirklich geduscht sind.
Das heißt, Autorität gehört zur Erziehung.
Nein, es gehört ein Gefälle dazu. Das ist ein natürliches Gefälle. Ein Kind ist ein Kind und ein Erwachsener ist ein Erwachsener. Also es geht nicht darum, dass ich autoritär bin, da wird es auch in Deutschland schnell vertauscht, sondern ich bin automatisch über dem Kind stehend. Und ich habe ja eine Rolle. Ich habe die Rolle als Vater, als Mutter, als Lehrer, als Erzieher. Das ist eine Rolle. Und die kann ich nur einnehmen, auch in dem Gefälle.
Wie erklären Sie es sich, dass Eltern Partner ihrer Kinder sein wollen oder in den Kindern Partner sehen?
Wir haben ja eine Gesellschaft, in der fehlt Orientierung, Anerkennung, Sicherheit. Wenn ich das jetzt aufs Kind übertrage, bietet sich das einfach an. Wenn mich da draußen keiner mehr orientiert und führt, dann soll mich mein Kind führen. Wenn da draußen mich keiner liebt, soll mich mein Kind lieben. Und wenn mir keiner sagt, ob ich gut oder schlecht bin, soll jetzt mein Kind mit seinem Verhalten Beweis dafür sein, dass ich gut bin. Das heißt, wenn das Kind sozial klarkommt, in der Schule klarkommt, bin ich eine gute Mutter, ansonsten eine schlechte. Und dadurch kommt es zur Machtumkehr. Das heißt, der Erwachsene wird bedürftig und das Kind soll die Bedürfnisse des Erwachsenen zufriedenstellen. Das ist, wie gesagt, kein bewusster Prozess, aber der betrifft ja unglaublich viel Erwachsenen. Nehmen wir als Beispiel eine Oma. Eine verwöhnte Oma hätte früher für den Enkel das Lieblingsessen gekocht, aber sie hätte gesagt, du wäschst dir erst die Hände, wir setzen uns an den Tisch, wir fangen gemeinsam an, hören gemeinsam auf. Das heißt, sie hat erzogen. Eine Oma, die geliebt werden will, setzt dem Enkel keine Grenzen, weil sie dann Angst hat, dass er sie nicht mehr mag. Bei dieser Machtumkehr, dass ich geliebt werden will, hat das Kind keine Chance auf Entwicklung. Das heißt, das kleine Kind hat ja die Vorstellung, es ist alleine auf der Welt, es kann alle steuern und bestimmen. Und wenn sich die Erwachsenen im Rahmen dieser Beziehungsstörung steuern und bestimmen lassen, entsprechen sie ja dem Weltbild des kleinen Kindes und damit ist eine Weiterentwicklung nicht möglich.
Aber wie gehen wir mit diesen Erkenntnissen um? Irgendwas müssen wir doch anders machen.
Ja, die Überprüfung ist zunächst einmal, befinde auch ich mich in einer Beziehungsstörung? Und Das ist der erste Schritt. Und wenn die Beziehungsstörung behoben ist, wenn ich mir darüber im Klaren werde, ich denke, es ist ja nicht so, dass man bewusst ein Kind hat, um geliebt werden zu wollen, dass man damit in Kauf nimmt, dass das Kind sich nicht entwickeln kann. Das ist ja nicht bewusst. Aber wenn ich mir darüber bewusst werde, dass das nicht funktionieren kann und dass eben die Folge die ist, dass das Kind keine Chance auf Entwicklung hat, kann ich das verändern. Das heißt, die Kinder sind nicht dazu da, unsere Defizite, die wir haben, zu füllen.
Können Kindertagesstätten und Grundschulen solche Fehlentwicklungen reparieren oder sind sie Teile des Problems?
Die Schwierigkeit, die wir haben im Bereich Kindergarten und Grundschule, sind die, dass auch dort die Partnerschaftlichkeit als vorrangig gesehen wird. Vor 8 bis 10 Jahren wurden Kinder als Kinder gesehen. In einem Kindergarten hatte ich 2 Erzieherinnen, da muss man sagen, 2 Vollkräfte auf 20 Kinder. Die haben die Kinder geführt. Es war ein gleicher Ablauf da, gleiche Zeiten, gleiche Bezugspersonen. Heute werden in diesen Bereichen Kinder als Partner gesehen. Man hat die Vorstellung, sie hätten wie eine Persönlichkeit. Dazu muss man sagen, dass die Persönlichkeitsentwicklung erst mit dem 8., 9. Lebensjahr beginnt. Und diesen Kindern wird alles offen gelassen. Wir haben offene Gruppen. Und die Kinder können sich frei im Kindergarten bewegen und aussuchen. Und das ist ein Konzept, das widerspricht vollkommen neurologischen Grundsätzen. Und das führt dazu, dass die Kinder auch in diesen Bereichen sich nicht mehr weiterentwickeln können.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Kinder seien die Symptomträger der gesellschaftlichen Fehlentwicklung. Seit wann ist dieses Phänomen zu beobachten und was hat es ausgelöst?
Ich beobachte die Beziehungsstörung, die erste Beziehungsstörung, dass man Kinder als Partner sieht, so seit als Massenprozess Anfang der 90er. Die Beziehungsstörung, dass man von Kindern geliebt werden, so seit 8 bis 10 Jahren. Und es gibt ja seit 4, 5 Jahren eine noch viel gravierendere Beziehungsstörung, die Symbiose, in der der Erwachsene mit dem Kind verschmilzt.
Und kann man irgendwie sagen, dass das von einem bestimmten Phänomen ausgelöst wurde oder von einer bestimmten Geisteshaltung?
Also die Gefahr, partnerschaftlich zu werden, hat auch etwas mit Wohlstand zu tun. Wir haben Anfang der 90er einen enormen Wohlstand gehabt. Und dadurch ist die Gefahr, dass der Erwachsene sich sehr stark um sich dreht, dass er seine eigenen Bedürfnisse sieht und dass er dann eben sich auch leisten kann, mit einem Kind partnerschaftlich umzugehen. Also ich sehe den Zusammenhang in einem enormen Wohlstand. Und Sie müssen ja sehen, dieses Problem haben wir ja nicht nur in Deutschland, sondern das haben wir in allen Wohlstandsländern. Für mich gibt es eigentlich das Entscheidende, das ist, ein Kind müsste wieder als Kind gesehen werden. Vor 20 Jahren hatten wir hierzu einen gesamtgesellschaftlichen Konsens. Von allen Erwachsenen wurden Kinder als Kinder gesehen. Und nur wenn man Kinder als Kinder sieht und selbst abgegrenzt ist, dann kann man sich auf Intuition verlassen und dann wird man das leisten, was Kinder brauchen zur Entwicklung. Das heißt, viele Eltern, die ich heute sehe und berate, hätte ich vor 20 Jahren nicht kennengelernt, weil sie vor 20 Jahren in keiner dieser Beziehungsstörungen gewesen wären und sie hätten sich auf Intuition verlassen können.
Der Kinder- und Jugendpsychologe Michael Winterhoff in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ja, danke Ihnen auch, Herr Heinemann.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen. Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Viele Jahre lang war das nördliche Ostpreußen Hinterhof und zugleich militärischer Vorposten der UdSSR, hermetisch abgeriegelt von Europa. Seit 2005 ein Moskowiter das Ruder übernommen hat, der von Präsident Putin eingesetzte Gouverneur Georgi Boos steuert das russische Königsberg konsequent einen Europakurs. Kaliningrad, Russlands Insel im Meer der EU, wird mit viel Geld aus Moskau zu einem Schaufenster Russlands ausgebaut und jetzt auch zu einem Luftkreuz. Kaliningrad pflegt das Erbe von Königsberg und bemüht sich besonders um den Brückenschlag nach Deutschland. Eine Reportage von Henning von Lüwies.
Landung auf dem Flugplatz von Chrabrovo im Samland, das Powunten hieß, als die Luftwaffe hier stationiert war.
Verehrte Frau Küste, wir sind soeben auf dem Flughafen von Kaliningrad gelandet.
Auf dem Flugfeld ein halbes Dutzend Mittelstreckenjets der KD Avia, der Kaliningrader Fluggesellschaft, allesamt Flugzeuge des Typs Boeing 737. Um die Mittagszeit herrscht hier Hochbetrieb. In Intervallen von 5 bis 10 Minuten starten Maschinen nach Hamburg, Düsseldorf, München, Mailand, Barcelona, London. Noch nie war Westeuropa so nah für Königsberg. Der Flughafen Kaliningrad, lange Jahre ein ziemlich heruntergekommener russischer Provinzflughafen, wird zu einem modernen Airport ausgebaut, zu einem Luftkreuz im Herzen Europas. Wer heute in Kaliningrad ankommt, der tut gut daran, sich sogleich zu verabschieden von Klischees, die sich in den Köpfen mancher Westeuropäer festgesetzt haben.
Man darf mit den alten Stereotypen, dass hier alles HIV-verseucht ist oder TBC-verseucht ist oder dass die Leute hier am Hungertuch nagen oder ja, dass man hier nur arme Leute trifft und dass man vor allen Dingen das als kriminellen Ausgangspunkt hat für eine Verseuchung dieses Teils Europas. Also das sind Stereotype, das sind alte Dinge, die Anfang der 90er Jahre vielleicht mal richtig waren, aber heutzutage einfach nicht mehr gelten.
Stefan Stein, Leiter der Vertretung der deutschen Wirtschaft in Kaliningrad, muss es wissen. Er lebt seit 1996 am Pregel, hat den rasanten Wandel miterlebt, die Hinwendung, Ausrichtung Königsbergs auf Europa.
Heute fahren die Russen gerne nach Polen zur Wochenenderholung, nach Danzig oder sonst wohin oder nach Litauen. Und die jungen Leute hier, die wissen gar nicht, wie Russland aussieht. Die fahren nicht gerne nach Moskau, die sagen, das ist ein Moloch. Aber sie sind oft in Polen, sie sind oft in Litauen und haben eine ganz andere Einstellung zu ihren Nachbarn.
Für die Stadtväter von Königsberg liegt Europa praktisch vor der Tür. Vom Rathaus am Hansaplatz, dem Platz des Sieges, sind es nur ein paar Schritte bis zum neuen, kürzlich eingeweihten Europazentrum. Über dem Portal in kyrillischen Buchstaben Europa, Europa. An der Fassade des Gebäudekomplexes die Namen europäischer Metropolen. Minsk, Kopenhagen, Oslo, Prag, Berlin, London. Nein, das ist kein Bahnhof, sondern ein riesiger Konsumtempel. 60.000 Quadratmeter groß mit fast 100 Geschäften und Boutiquen. In einer Rekordzeit von 20 Monaten wurde das Kaliningrader Europazentrum aus dem Boden gestampft und ein schöner Park vernichtet. Das Zentrum dokumentiere die Zugehörigkeit Kaliningrads zum zivilisierten Europa, so Gebietsgouverneur Georgi Boos bei der Einweihung, sei Vorbote weiterer großer Bauvorhaben, die in Kaliningrad nach den in Europa üblichen Standards umgesetzt wurden.
Es wird in der Tat sehr viel gebaut in Kaliningrad und ich finde, abgesehen von einigen Fehlern, die nun überall halt auf der Welt zu finden sind, ändert sich das Gesicht und auch die Situation in Kaliningrad zum Besseren. Gerade eben im Aussehen der Stadt, würde ich sagen. Wir stehen ja im Königstor. Wenn mir jemand das gesagt hätte, dass Königstor, die Ruine, die halb zerfallen war, dass die irgendwann mal wieder in Betrieb genommen wird, dann würde ich den Vogel zeigen. Aber heute stehe ich hier, heute finden hier Ausstellungen statt, diplomatische Empfänge, Künstlertreffen, allerhand Ereignisse. Das ist der Modetipp eigentlich schlechthin geworden.
Die Fernsehjournalistin Svetlana Kolbanjova verweist darauf, dass das zum 750. Geburtstag von Königsberg renovierte Königstor von Moskau finanziert und verwaltet wird. So wie das Museum des Weltmeeres am Kai Peter des Großen. Seit Wladimir Putin 2005 Georgi Boos als Gouverneur aus der Hauptstadt an den Pregel schickte, geben Moskowiter den Ton an in Königsberg. Politisch und vor allem in der Wirtschaft. Ohne die Moskowiter läuft heute kaum noch etwas im russischen Ostpreußen. Der frische Wind von der Moskwa ist überall zu spüren. Königsberg Plaza, Königsberger Passage, Megacenter, Epizentrum, Majak, Leuchtturm. Kaum ein Monat vergeht, in dem nicht ein neues Einkaufszentrum eröffnet wird. Kaliningrads erstes Fünf-Sterne-Hotel trägt den bezeichnenden Namen Triumphpalast. Wohin man blickt am Pregel, in den Himmel ragende Kräne. Königsberg 2008 ist eine Großbaustelle mit spürbarem Mangel an Arbeitskräften. Eine Stadt, in der 5 Rubel-Milliardäre zu Hause sind und Rentner, die jeden Rubel umdrehen müssen, bevor sie ihn ausgeben. Der Wirtschaftsboom trägt politisch Früchte. Mit Geld aus Moskau wurde erfolgreich das Gespenst des Separatismus verscheucht. Die Parole »Los von Russland« vermag niemanden mehr zu mobilisieren. Ein Verkauf von Stalins Kriegsbeute Königsberg sei heute völlig undenkbar, betont der Moskauer Journalist Dmitri Babitsch, Mitarbeiter des Magazins Russia Profile.
Heute ist Russland genug reich geworden, um das zu vermeiden. Jetzt bekommen die Kaliningrader viel mehr Geld von Russland, als sie es von der EU bekommen hätte.
Dank Kaliningrad, der Pilotregion Kaliningrad, ist Russland heute zumindest mit einem Fuß in Europa angekommen. Wichtigster Bezugspunkt für Königsberg, Deutschland. Es ist kein Zufall, dass die KDAvia 5 deutsche Flughäfen anfliegt. Seit Aufnahme des Eisenbahnfährverkehrs zwischen Sassnitz, Mukran und Pillau im Jahre 2007 ist der Güterumschlag zwischen Russland und Deutschland um 20% gestiegen. Und es erscheint nicht undenkbar, dass Deutschland eines Tages Atomstrom aus Königsberg beziehen wird. Bis zum Jahre 2015 soll das geplante Atomkraftwerk an der Memel ans Netz gehen. Guido Herz, Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland.
Ich glaube, es kann ungeheuer viel bewirken. Erstens wird es dazu beitragen, dass es Kaliningrad wirtschaftlich weiter stabilisiert. Zweitens kann es sein, dass durch die Tatsache, dass es hier ein Atomkraftwerk gibt, gleichzeitig auch eine sogenannte Strombrücke geschaffen werden kann. Und wenn das kommt, dann ist das geradezu sinnbildlich für die Brückenfunktion, die Kaliningrad zwischen der ehemaligen Sowjetunion und dem modernen Westeuropa und der Europäischen Union hat.
Eine Reportage unseres Kollegen Henning von Lewis aus Königsberg, Kaliningrad. Es wird 7.58 Uhr, 8:02.
Deutschlandfunk. Europa heute.
Dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Mindestens 2 Millionen rumänische Arbeitskräfte sind nach dem EU-Beitritt des Landes nach Westeuropa ausgewandert. Inoffiziell wird sogar von 4 Millionen gesprochen. Für die Unternehmer in Rumänien ist das ein herber Verlust. Ihnen fehlen die Fachkräfte, vor allem in der Baubranche. Deshalb sollen jetzt zunehmend asiatische Gastarbeiter ins Land geholt werden aus China, Indien und Pakistan. Doch das Arbeits- und Sozialministerium erteilte letztes Jahr nur 12.000 Gastarbeitern eine Arbeitserlaubnis. In diesem Jahr sollen nur noch 10.000 folgen. Doch ob damit der Bedarf gedeckt ist? Kino Versek hat sich für uns auf einer Baustelle umgesehen.
Im Bukarester Norden, gleich neben der U-Bahn-Station Pipera. Hier errichtet das mittelständische rumänisch-italienische Bauunternehmen Käufer einen Bürokomplex. Der Fahrer eines Bulldozers schiebt gerade Bauschutt beiseite. Ein paar Schritte entfernt steht Marian Stanciu und schaut nervös auf den riesigen, halbfertigen Neubau. Im Sommer ist Übergabetermin, die Zeit drängt also. Der 29-jährige Bauleiter läuft in sein Containerbüro, wechselt hektisch ein paar Worte mit einer Kollegin, dann erklärt er sein Problem. Uns fehlen vor allem Bauarbeiter, aber auch Ingenieure und Leute mit Hochschulabschluss. Die Krise auf dem Arbeitsmarkt rührt nicht nur daher, dass so viele Menschen aus Rumänien weggegangen sind. In den letzten 2 Jahrzehnten haben auch viele eher Betriebswirtschaft oder Jura studiert. Das waren die gefragten Berufe. Nach einer langen Zeit der Stagnation erleben wir nun einen Bauboom und massive Investitionen in die Infrastruktur, haben aber nur wenige Spezialisten. Wie Käufer sein Arbeitskräfteproblem zu lösen versucht, ist 20 Meter neben Stanciu's Büro zu erfahren. Dort steht ein großer Wohncontainer, der Aufenthaltsraum für 3 Dutzend Inder, die auf der Baustelle arbeiten. Sebastian Chaco schaut dem Koch über die Schulter und atmet den Duft von Curry und gebratenen Pilzen ein. Chaco ist 38, kommt aus dem südindischen Bundesstaat Kerala und arbeitet seit 9 Monaten als Schweißer bei Käufer. Um besser zu leben und mehr Geld zu verdienen, sei er gekommen, sagt Chaco. Außerdem sei Rumänien jetzt in der EU und das wäre die Chance für viele Inder, nach Europa zu kommen.
For a better life, for and more money. Because this is our chance for to come to Europe. Then now Romania also is in the European Union. We think so.
Käufer war eine der ersten Firmen in Rumänien, die Gastarbeiter eingestellt hat. Sie kommen neben Indien vor allem aus China und Pakistan. Nach offiziellen Angaben sind es bisher lediglich einige tausend. Doch die Nachfrage ist riesig, sagt Roxana Prodan, eine der führenden rumänischen Unternehmerinnen für die Vermittlung von Gastarbeitern.
Sigur că se dorește foarte mult reîntoarcerea unei părți din lucrătorii români care lucrează în străinătate.
Rumänien wünscht sich natürlich, dass ein Teil seiner Bürger, die im Ausland arbeiten, zurückkehrt. Aber ich persönlich glaube nicht daran, dass das schnell geschehen wird. Wenn Sie eine Bukarester Straße entlanglaufen, sehen Sie in jedem Schaufenster Stellengesuche. Praktisch jeder Unternehmer braucht Arbeiter. Die meisten meiner Kunden haben, bevor sie kommen, schon alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft. Arbeitsamt, Anzeigen, Bekannte. Und alle stellen als erstes die Frage, wann können die Gastarbeiter bei uns anfangen? Allein schon der Dachverband der rumänischen Bauunternehmer hat 150.000 freie Stellen gemeldet. Doch die rumänischen Behörden machen es den Unternehmern nicht leicht. Ein Kontingent von gerade einmal 10.000 Gastarbeitern bewilligte das Arbeits- und Sozialministerium für dieses Jahr. Und wer Arbeiter aus einem Nicht-EU-Land anstellen will, muss sich auf eine langwierige Prozedur gefasst machen. Davon berichtet mit etwas Groll auch Aurelia Deacu, die Leiterin der Personalabteilung bei Käufer.
Ja, da war das. Că în anumite momente au fost semnate contracte și lansate comenzi pentru acestea.
Es gab Augenblicke, in denen wir Verträge unterschrieben haben und sie nur mit Verspätung erfüllen konnten. Weil es so schwer ist, Arbeitskräfte zu bekommen, haben wir uns für Arbeiter aus Indien entschieden. Letztes Jahr im Februar haben wir angefangen, die ersten herzuholen. Das Ganze hat 6 Monate gedauert und es war sehr schwierig, die Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen zu bekommen. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert.
Sie können die Beiträge dieser Sendung auch im Internet nachhören unter www.dradio.de. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ihnen noch einen schönen Tag.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 328. Fürstenberg ist eine Stadt 60 Kilometer nördlich von Berlin im Bundesland Brandenburg. Die Fürstenberg ist ein Schiff mit einem Dieselmotor, das aber keine Waren transportiert, sondern nur Touristen befördert. Die MS Fürstenberg ist das einzige deutsche Ausflugsschiff auf der Oder. Sie gehört seit 1996 einem Ehepaar. Er ist der Kapitän und sie kümmert sich um die Gäste. Er steht oben auf der Kommandobrücke am Steuerrad und sie sorgt unten dafür, dass die Gäste etwas zu essen und zu trinken bekommen. Er meint, er kennt die Oder wie seine Westentasche. Er hat die Erlaubnis, als Kapitän auf der Oder im Südosten bis Breslau zu fahren und im Norden bis nach Stettin. Während er das Schiff steuert, unterhält er sich über Funk ein bisschen mit dem Schleusenwärter von Eisenhüttenstadt. Den spricht er aber nicht mit seinem Namen an, sondern sagt: Guten Tag, Schleuse. Der Schleusenwärter weiß nicht, ob der Kapitän Langeweile hat oder ob er auf der Fahrt nach Berlin durch die Schleuse will. Dass er von Eisenhüttenstadt weit weg ist, stimmt. Aber dass er sagt, er sei in Polen, ist nicht ernst gemeint, denn er ist zwischen Deutschland und Polen nach Norden gefahren und da fließt die Oder erst auf den letzten 40 Kilometern durch Polen. Seit dem Potsdamer Abkommen von 1945 ist die Oder zwischen Eisenhüttenstadt und Köstrin 162 Kilometer lang die polnische Westgrenze. Im Südosten fließt sie seit 1945 580 Kilometer durch Polen. Das Wasser der Oder fließt im Norden durchs Stettiner Haff in die Ostsee. Dieses Haff wird durch zwei Inseln von der Ostsee abgetrennt. Von Berlin fährt man bis Frankfurt an der Oder nur eine Stunde mit dem Zug. Dort ist eine der Anlegestellen der Fürstenberg und von dort aus kann man zum Beispiel nachmittags eine Kaffeefahrt nach Lebus machen und unterwegs auf dem Schiff Kaffee trinken und dazu ein Stück Kuchen oder Torte essen. Auf der polnischen Seite sieht man zuerst viel Werbung in deutscher Sprache, weil viele Deutsche dort über die blaue Grenzbrücke kommen, um in der ehemaligen Vorstadt von Frankfurt einzukaufen, denn wegen der niedrigeren Steuern ist da vieles billiger als in Deutschland. Aber dann sieht man viel Natur. Bei Bäumen, die auf Boden stehen, der bei Hochwasser überschwemmt wird, sind die Wurzeln freigespült. Im Wasser liegen umgestürzte Bäume. Während am polnischen Ufer eine Schwanenkolonie zu sehen ist, sieht man am deutschen Ufer einen Angler stehen. An der Oder gibt es weder mittelalterliche Burgruinen noch Weinberge und steile Felsen wie am Rhein. Wer nicht naturverbunden ist, findet das langweilig, aber dem Kapitän gefällt es an der Oder viel besser als am Rhein. Zu DDR-Zeiten lag westlich von Köstrin zwischen der DDR und Polen ein Stück Sowjetunion. Das Gebiet am Westufer der Oder gehörte zur DDR, gehörte dort an der Warte aber der Sowjetarmee und der Grenzübergang über die Oder war nur für sowjetische Soldaten geöffnet. Erst seit 1992 gibt es dort einen deutsch-polnischen Grenzübergang zwischen dem ehemaligen westlichen Vorort von Köstrin und dem seit 1945 polnischen Köstrin. Bei Köstrin mündet die Warte in die Oder. Die Warte ist kein Strom, aber die Oder ist ein Strom, denn sie fließt in die Ostsee. Von der Festung Köstrin ist fast nichts mehr zu sehen. Die Altstadt wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs zu 98% zerstört. Die Polen haben ihre Häuser 2 Kilometer von der Altstadt entfernt gebaut. Von der Altstadt sind nur noch Trümmer und ein paar Ruinen zu sehen. Aber jetzt sind Bauarbeiter dabei, die Fundamente der zerstörten Häuser freizulegen, die Trümmer zu beseitigen und das Gelände für eine neue Bebauung vorzubereiten. Dafür gibt es einen Flächennutzungsplan. Der Denkmalschutz verlangt, das alte deutsche Straßennetz beizubehalten. Das Schloss und das Rathaus sollen wieder aufgebaut werden. Der Stadtsprecher meint, die Beziehungen zu den Deutschen am Westufer der Oder seien gut, aber von einem gemeinsamen Oderbewusstsein könne man noch nicht sprechen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 328. Danke.